Deutschlandfunk Hörspiel
20 Days of Optimism. Ein akustisches Itinerar von Hartmut Gerken. Eine 20 Tage dauernde Seereise auf dem unter deutscher Flagge fahrenden Containerschiff Optimism von La Spezia in Italien nach Fremantle in Australien. Schon nach wenigen Tagen gibt es außer Wasser nichts mehr zu sehen. Der Horizont erstreckt sich rundum und nur noch die mehr oder weniger gleichmäßigen Geräusche des Schiffes sind Tag und Nacht in den Ohren. Die Originalkopfmikrofone sind an verschiedenen Stellen des Schiffes täglich für nur 3 Minuten geöffnet. Am Tag 1 der Seereise von morgens 7 Uhr bis 7.03 Uhr, am Tag 2 von 8.03 Uhr bis 8.06 Uhr, am Tag 3 von 9.06 Uhr bis 9.09 Uhr und so weiter, bis zum letzten Tag der Seereise von nachts 2.57 Uhr bis 3 Uhr. Es sind die Geräusche des Schiffes und der auf 12 Stockwerke gestapelten Container, aber auch der Seegang ist akustisch präsent. Stimmen, etwa beim Durchfahren des Suezkanals, das Tippgeräusch der mechanischen Schreibmaschine des Autors in seiner Kabine und die Musik, die er beim Schreiben hört. Stimmengewirr und Karaoke-Versuche in der Messe der Crew und so weiter. Neben diesen Geräuschen aus einer noch nicht digitalen Welt berichtet der Autor über seine eigenen Erfahrungen und Befindlichkeiten. Die friedliche Meditation einer Seereise, durch die vielfältigen Sounds der einzigen Klangquelle Schiff akustisch nachvollziehbar gemacht, wird vorsichtig kontrastierend tangiert von den Traumata einer Kindheit und einer Stimme, die mit Hilfe von Buchstaben und Silben auf der Suche nach Antworten ist, für die eine entsprechende Sprache noch nicht existiert. Hören Sie jetzt 20 Days of Optimism, ein akustisches Itinerar von Hartmut Gerken.
Während der 3-wöchigen Seereise mit dem Containerschiff Optimism von Italien nach Australien arbeitete ich an meinem Buch mit dem Titel Voss und wertete dafür Dokumente und Augenzeugenberichte des Luftkriegs in meiner Heimatstadt in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts aus. Am Tag, als ich mich in der Einsamkeit des Indischen Ozeans durch den dicken Stapel großformatiger Fotokopien dieses unerquicklichen Materials hindurchgearbeitet hatte, träumte ich in der darauffolgenden Nacht einen sehr eigenartigen Traum. Auf einem langgezogenen Bergrücken begegne ich Arthur Harris, genannt Bomber Harris. Wir gehen nicht, wir laufen aufeinander zu und fallen uns vor lauter Zuneigung und Liebe in die Arme. Aber im Augenblick unserer Umarmung stoße ich ihm ein langes Messer, das ich in meinem Ärmel versteckt hatte, in den Rücken. Wenige Stunden nach diesem ambivalenten Traum habe ich die Papiere des Luftkriegs von der Brücke der Optimism einzeln im Indischen Ozean versenkt. Manche Papiere flogen, nachdem sie mir der Monsun aus der Hand gerissen hatte, wie aschgraue Seeschwalben minutenlang neben und hinter dem Frachtschiff her, aber früher oder später ist dann jedes Papier im Schaum der Heckwellen verschwunden. Jetzt sind die Buchstaben gewachsen, entzwirbelt und gewinnen an Festigkeit und Größe. Die Wörter beanspruchen zunehmend Raum und entwinden sich der deutschen Schrift. Wenn sich die Sprache in eine Krise hineinmanövriert, Da spritzen die Buchstaben, wie sie wollen, hin und zurück, von der Dunkelheit in die Helle und umgekehrt. Jeder Satz, der länger als eine Zeile ist, braucht innerhalb seiner Wörter eine Art schwarzes Loch, in dem alles verschluckt wird, was nach Buchstaben aussieht. Die Einsamkeit im Indischen Ozean. 1000 Meilen bis zum nächsten Felsen. But it's only the same planet. Ja, das ist richtig. Aufhören, Sätze zu schreiben, hängt damit zusammen, wie ich die Stille innerhalb des Geräuschs zu fassen kriege. Ich bin schon so weit degeneriert, dass ich einem Gedanken ohne Mithilfe einer Tastatur kaum mehr zu seiner Klarheit verhelfen kann. Den Monsun haben wir hinter uns. Wir tauchen in den australischen Winter ein. Die Wolken sind wahrscheinlich nur 50 Meter über der Antennenspitze. Der Seemann isst zum Frühstück Wurstgulasch. Endlich schreiben, wie ein Maler malt. Hier ein roter Satz, dort ein gelbes Wort. Ich bin ein Maler der Literatur. Jetzt öffnet sich der Text und lädt ein. Offene Literatur schreibt sich plötzlich organisch wie von selbst, in alle Richtungen ausstreuend. Ich kann die Texte oder Hörfläche mit Gewürzen versehen. Ich kann Streusel drüber streuen. Der Bug der Optimism ist ein würdiger Ort für die Schrift von aneinanderzureihenden Wörtern. Der Bug der Optimism ist ein würdiger Ort für die Schrift von aneinanderzureihenden Wörtern. Der Bug der Optimism ist ein würdiger Ort für die Schrift von aneinanderzureihenden Wörtern. Die irren Gesänge, die langen Töne, die Schreie aus den Träumen lassen den Schluss zu, dass ich unterwegs bin. Sie lassen aber nichts verlauten über deren Inhalt.
Bu, Koros, Blu, Bu. Koros, Koros, Blu, Blu, Bu, Blu, Bu, Koros, Koros. Mubingi, 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 Blu, Bu, Koros, Koros, Mubimiki, Susu, Ki, Erk, Susu, Ki, Erk, Susu. Blubu, blubu, koros, koros, blubu. Kurus, 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 kurus. Kurus. Inki, 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 inki. Ping, ping, chikimote. Ping, ping, chikimote. Ping, ping, chikimote. Tete, tete. Tete. Ulu, 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 ulu.
Vielleicht versteht der Hörer mehr und besser als ich, der Autor. Sicher ist aber, dass unter meiner verantwortungslosen Oberflächlichkeit eine in die Tiefe gehende Bewegung ist, von der ich noch kaum etwas ahne. Heute Morgen südlich der Malediven die Äquatortaufe empfangen. Mein Name ist Hammerhai. Ich sehe nichts jenseits der Grenzen von Buchstaben. Also kann ich auch nichts jenseits der Sprache erkennen. Sprache hat keine Aura. Sie kommt bleiern aus Mündern und Lautsprechern. Ich kann sie hin und her schieben, übereinander legen, aber die Wörter bleiben unflexible Objekte, ähnlich vertrockneter, störrischer Insekten oder Bücklingen. Die Alinearität des Textes ist der Grund dafür, dass es so schwierig ist, für die einzelnen Sätze Verantwortung zu empfinden. Golf von Suez bunkern wir und ich frage mich, ob wir damit jemals bis Fremantle kommen. Die Mongolen zittern vor Kälte und deshalb bewegen sie sich langsam. Mit Optimismus an Massaua vorbei. 46 Grad und ein ausgeglühtes Klavier hängt im dritten Stock. Bald sind wir am Tor der Tränen. Dann wird uns der Monsun zusetzen. Innerhalb von wenigen Sekunden war er tot. Sie hatten mit Maschinenpistolen auf seinen Kopf gezielt. Das, was man nicht sagen kann, ist mein größtes Interesse. Das, wo die Sprache nicht mehr hinreicht, ist eine Art Ziel. Auch die Wellen beruhigen sich. Es spritzt nicht mehr so übermächtig über den Bug, über Schenkel und Bauch, bis in die Brauen. Als ich mit der Optimism durch den Suezkanal fuhr, war ein ägyptischer Lotse auf der Brücke. Ich unterhielt mich mit ihm in meinem rudimentären Arabisch und es stellte sich heraus, dass er in derselben Straße wohnt wie wir damals in den frühen 70er Jahren, nämlich in der Scharia Omar ibn al-Khattab in Heliopolis. Da wir uns in sehr lockerer Atmosphäre unterhielten, bekam der Lotse vom Kapitän für seine Lotsendienste noch eine extra Stange Zigaretten und eine zusätzliche Flasche Whisky. Das ist in dieser Weltgegend so üblich. Muss ich auch noch die Buchstaben, aus denen die Wörter gemacht sind, in ihre Einzelteile zerlegen, um der Sache auf den Grund zu kommen? Von wo ab beginnt die Schrift zu lügen? Wo beginnt die Sprache, wo die Schrift, sich ein Mäntelchen umzulegen? Essen gab es zum Frühstück Wurstgulasch, Eier in allen Formen, weiße Bohnen, Seiten, Kartoffelpuffer, Frühlingsrollen, Pfannkuchen, zum Mittagessen Fleisch, Fleisch, Fleisch.
Die auf dieser Welt vorhandenen Sätze sind einer Seuche vergleichbar.
Fleisch.
Es ist nicht möglich, Fleisch, sie zu bekämpfen.
Zum
jeder Ansatz wird mit
Eis, einem zwielichtigen
Wort
und Melonen
im Keime erstickt.
Um 3 Uhr Kaffee, Tee, Kuchen, nachts gebrannte Quitte, Bier, Rum.
Timis, 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 Timis.
Im Indischen Ozean durchkreuzen Zeitzonen die zischenden Luftminen.
Die stimmliche Annäherung an Tierlaute bedeutet eine Abkehr von der Sprache im herkömmlichen Sinn. Es gibt kein schlechteres Kommunikationsmittel als Sprache. So wie ein Laut über die Lippen kommt, ist das Missverständnis schon programmiert. Sprache hat, seit es sie gibt, versagt im politischen, religiösen, ökonomischen, familiären. Was ich von Anfang an immer erreichen wollte, war eine Potenz der Sprache, der es möglich war, sich selbst zu verteidigen, ohne Teilnahme eines Anwalts. Aber erst musste ich mich der Sprache aussetzen, in all ihren Färbungen, um zu erlernen, was sie von Natur aus vermag, beginnend von den Urlauten, dem Gestammel, den improvisierten Silben. Der Tag wird durch das Vorbeifahren von Tankern und Containerschiffen in zeitliche Elemente zerlegt. Es dauert etwa eine Stunde, bis ein Schiff von ganz links nach ganz rechts fährt. Das Schiff ohne Meer ist nichts. Das Meer ohne Schiff alles. Es dauert aber von Jahr zu Jahr länger, bis ich den halbradialen Horizont mit meinen Augen nach etwas Schwimmendem abgesucht habe. Nur an der Horizontlinie erkennt man, wie der Bug sich etwa 10 Meter in die Höhe bewegt und dann wieder nach unten wegsinkt, indem er riesige Wassermassen hochdrückt. Die wochenlange Horizontlinie ist anders als die kurze Linie, die mit dem Lineal gezogene. Die Luft ist auch wenige Tage vor dem Ende der Seereise noch leidlich lau. Immer diese Schritte in den Wörtern und das Rennen im Satz. Ich habe bei großer Lautstärke ein starkes Hohlkreuz. Jede Wahrnehmung hat unbeschränkt viel Sinn und ich fange an zu fliegen, wenn die Wörter so locker fließen. Aber die Gewohnheiten der Sprache sind außerordentlich hartnäckig.
Das Meer nimmt die Optimism wohlwollend auf. Das Schiff atmet. Am Bug manche Flugfische. Manche rotieren sogar mit dem Schwanz. Die Dünung geht an die Grenze der Magenbelastbarkeit. Der Sturm lässt die Augendeckel fliegen. Mindestens 50 Delfine fliehen das schnelle Schiff. Die Spuren der blauen Flugfische auf der Oberfläche der Haut. Ich renne, ein nasses Handtuch um den Kopf, aus dem Keller voller Feuer hinaus ins Freie auf die Straße, wo der Asphalt kocht. Wir haben den Indischen Ozean erreicht und er lässt sich ziemlich wild an. Die drei Passagiere verlieren sich im Wind. Der Indische Ozean ist so groß wie Afrika und Asien zusammen. Der Bittersee ist nicht mehr weit. Der Beginn eines Lebenswerks schließt die Unmöglichkeit ein, es zu beenden. Und die Bomben will ich nicht mit dem Indischen Ozean relativieren. Wenn ich Wörter hintereinander setze, bewegt sich der Kopf in einer Landschaft, die mir sofort fremd wird. Aus der Landschaft des Alltags heraus Auskunft zu geben über die Landschaft, in der ich bin, solange ich schreibe, ist mir nicht möglich. Der alltägliche Aggregatzustand ist das Eis, das sich im Schreiben verflüssigt. Zurzeit ist der Raum ein Ort, der sich fortbewegt. Dieser Ort schwimmt in der Zeit. Ich ruhe mich im Raum aus und sehe die Zeit vorbeirauschen. Der Raum hat nichts mehr mit der Welt zu tun. Der Raum ist restlos wertlos geworden. Die Spekulanten gehen eine Nacht vor dem fünften Kontinent leer aus. Nichts wie Regen. Wahrscheinlich regnet's von oben runter und wahrscheinlich regnet's auch von unten rauf.
Ko, 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 ko.
Seit kurzem rechts kleine Wüsteninseln. Kurz vor dem Bab el-Mandeb schräge Musik, das heißt schräg nach oben gerichtete starre Maschinenwaffen. Im Indischen Ozean verfalle ich der Magie des Meeres. Der Monsun drückt die Massen von Südwest an die Bordwand. Die 45.000 Tonnen Wasserverdrängung lassen sich nur langsam aus der Ruhe bringen. Im Mutterleib muss es ähnlich gewesen sein. Langsam vom Bug zum Heck und gleichzeitig ebenso langsam von Steuerbord nach Backbord. Die Wolken liegen in mehreren Schichten übereinander. Schicht um Schicht lässt Durchblicke frei bis in den blauen Himmel. Am kreisförmigen Horizont sieht man auch halbe Wolken. Das sind die tiefliegenden Schichten hinter der erkennbaren Erdkrümmung. An manchen Stellen stellt die Wolke eine Verbindung mit dem Meer her. Durch einen Regenschauer. Die große gute Mutter wiegt uns auf und ab, hin und her. 20 Days of Optimism. Nach den bunten Lichttrauben der Christbäume bricht ein unbeschreibliches Inferno los. Die Reihenwürfe schwerer Sprengbomben. Bäbä. Die Nachrichten über den Luftkrieg hat der Text eingeatmet. Die Quellen im Ozean versenkt. Ab heute Nacht will ich die Träume mitnehmen. Aber wohin?
Ma male sicuro addosso sarà qua.
Ich wollte mit der Durchschlagkraft der gesprochenen Wörter noch weiter vordringen, aber der Faden ließ sich nicht weiter dehnen. Eigentlich ist das Sprechen über das Schreiben das Einzige, was sich lohnt, festgehalten zu werden. Ich liebe die minimale narrative Progression, aber diese Liebe ist überaltert und stirbt von Zeile zu Zeile. Ich schreibe und ich spreche, und die mündigen Hörer sind gänzlich frei, mit dem, was sie lesen oder hören, zu machen, was sie wollen. Langsam bringe ich die Seekarte in Einklang mit dem, was ich sehe. Dort drüben ist der letzte Zipfel von Somalia. Um 12 Uhr ändern wir den Kurs. Gegen 2 Uhr knicken wir ein letztes Mal nach Süden. Dann haben wir südlich von Socotra die Zielgerade erreicht. Und wir sind in einen ununterbrochenen Kreis eingeschlossen. Dieser Kreis fährt mit uns, zusammen mit der Schrift. Meine Schreibgeräte haben Seelen wie die Vögel. Sie wissen, wer von da kommt oder von dort. Ich falle auf einen flachen Stein und hinterlasse einen Schatten. Mitten im Schreibfluss war ich in Port Said angekommen. Ismailia haben wir hinter uns und fahren auf den großen Bittersee zu. Linda Sherrock begleitet mich mit unbändiger Lust. Lonely Woman, Ormets Meisterstück, passt sich in seinen wiegenden Tönen dem Wiegen der Optimism an. Die Wellen gewinnen an Weite. Das Meer wird zur Landschaft. Auf den langgestreckten Hügeln könnte man Dörfer gründen. Gestern wurde sogar ein weißer Wal gesichtet. Ein Bazar im Bittersee.
Schurmburum.
Allein in der Bewegung der Araber liegt die Eleganz. Erst im Indischen Ozean habe ich erfahren, was eine Linie ist. Die Variation der fliegenden Fische nimmt zu. Rotglühende Flügel, rotierende Schwänze, blaue Gleiter. Unten ein schwarzes Teil für die Berührung mit der Oberfläche des großen Tiers, das atmet und die Farbe wechselt. Ein riesiges Chamäleon. Wir stampfen durch den ersten Monsunregen. Seit 2 Wochen dasselbe Geräusch. Die Zeitverschiebung im Indischen Ozean lässt sich noch nicht mit meiner biologischen Uhr in Einklang bringen. Der Wind mantelt sich wieder erwarten wenige Tage vor Fremantle noch einmal auf. Aber jedes Hoch bringt Wind. Die Wassertemperatur ist um 12 Grad zurückgegangen seit Bab el-Mandeb. An den Unterseiten der Wolken kann man die Erdkrümmung gut erkennen. Ja. Man
Manchmal ist ein Satz am Tag schon genug und ein andermal purzeln des Nachts die Buchstaben buchstäblich übereinander, ineinander, durcheinander, nehmen unterschiedliche Farben und Färbungen an und werden zu etwas ganz anderem als am Anfang, auch wenn sie genau gleich bleiben. Schreiben ist im Grunde der Versuch einer richtigen Bewegung. Das grellweiße Magnesiumlicht der Fallschirmleuchtbomben wird zunehmend vom hellen Rot der aufkommenden Brände überstrahlt. Das Motorengeräusch verebbt in der Ferne. Das Kap Guardafui war das letzte Land für die nächsten 2 Wochen. Die Geräusche an Bord, die Schrauben, die Gestänge, die Vibrationen, der Bug seitlich mit Wind, der Bazar Siracusupa. Ich nehme in Kauf, dass ich mir vorstelle, wie die Gedanken der Hörer in die eine oder andere Richtung gehen. Hört man seltsame Sätze, ohne sich viel darüber zu wundern, so hören sie gleich auf, seltsam zu sein. Eigentlich ist jedes Wort, das man wagt, ein Risiko. Wer Sprache benutzt, muss professionell damit jonglieren können. Sprache ist eine artistische Zirkusnummer. Auch der Geruch von wilden Tieren ist ihr eigen. Meine Sonne. My Sun. Mon Soleil. Mon Sun. Monsoon. Heute flohen sogenannte fliegende Fische vom Bug. Die waren wie ein Strich mit einem dreieckigen Segel vorn und einem in gleicher Größe hinten.
die Basisseiten einander zugewandt. Von einem Fisch oder etwas Fischähnlichem war nichts zu finden. Unser Stollen schwankte von den Einschlägen dieser schwersten Bomben und die Luft wurde zusammengepresst, dass man glaubte, die Lunge würde zerspringen. Mit Hermes Baby. Geburtstag Harry Parch mit Hermes Baby. Containerrollen. Monsun. Maschinenraum. Feueralarm. Linda und Sonny Sherrod mit Hermes Baby. Abfluss mit wabernder Scheiße. Jammernde Abdeckplatte. Die Bugwelle und anderes, wie zum Beispiel die Äquatortaufe. Ja, das ist richtig. Ornette Coleman schiebt den Frachter mit der Luft seiner Lungen durch den Indischen Ozean. Diese dicken Monsunwalzen über dem Wasser. Es wird Nacht, schnell wie mit einem Dimmer. Morgen soll ich getauft werden, es sei denn, wir haben Kalmen. Eine schwarz-blaue Fläche, leicht gekräuselt. Ein breites, hellblaues Band, weiß schäumend. Ein weiß glitzerndes Dreieck. Eine riesige schwarz-blaue Fläche mit weißen Pferden. Was über der Horizontlinie steht, hoch über Raum und Zeit, das ist das immer anonyme Ich. Der Regen fetzt in Böen über die Kisten. Die Horizontlinie wird mehr und mehr zur Droge. Jetzt ging gerade hinter mir die Sonne auf. Die Selbstverständlichkeiten, ganz ohne Absicht festgehalten, gewinnen immer mehr an Gewicht. Man kann dabei entdecken, dass dies Unbedeutende viel tiefer reicht als alle tiefgründig scheinende Gedankenliteratur. Je langsamer, desto besser, sagt Captain Zech. Teufel nochmal, was für eine Linie. Manchmal sind es keine Wellentäler, sondern Löcher. Tiefe, unförmige Löcher von vielleicht 50 Metern Durchmesser.
sollte ein Satz dieses Hörspiels unwirksam sein oder werden oder das Geräusch eine Lücke enthalten, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Sätze hiervon unberührt. Anstelle der Unwirksamkeit eines Satzes gilt dann ein wirksamer Satz zwischen Autor und Hörer als vereinbart. Wir 100 Tonnen Schweröl in die Luft über dem Wasser. Der maximale Tankinhalt beträgt 3.100 Tonnen. Hinzu kommen 1.000 Tonnen Frischwasser. Die Suezkanalgebühr beläuft sich auf $300.000. Das Frischwasser wird gemixt mit entsalztem Meerwasser. Es kommt immer warm aus dem Hahn. Schreibend befinde ich mich auf einer Reise ohne Sinn und Ziel. Aus dem Dach des Hauses quoll dicker, dunkler Rauch, den es in eine von den Strömungen der Luftschichten bedingte Richtung zog. Die Bullaugen waren zuerst blind vom Salz. Dann muss es geregnet haben, denn ich sehe wieder hindurch auf den sich auf- und ab bewegenden Bug. Unbeirrt. Die Unbeirrte. Die unbeirrte Nacht der tausend Nächte. Die Unbeirrbarkeit auf der Zielgeraden. Einzelne Explosionen von Zeitzünderbomben zerreißen hier und da die wieder aufkommende Stille. Die Sirenen geben Entwarnung mit einem Dauerton. Die Wolken reflektieren das gleichmäßige rötliche Licht der sich zusammenschließenden Großbrände. Die Druckwelle hatte ihm die Lunge zerrissen. Wir haben 3 Tage vor Australien den Wendekreis des Steinbocks gekreuzt. Ich habe als Steinbock nichts davon gemerkt. Zwischen den riesigen Wellen Schalmeien. Wie muss das Gehirn einer Seeschwalbe beschaffen sein, so weit in die See hinaus? Die Seeschwalben sind immer nur sehr knapp über der Schrift anzutreffen. Nur wenn ich die Horizontlinie ins Auge fasse, kann ich die Bewegungen des Schiffes nachvollziehen. Darüber hinaus gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Einen Tag vor dem 5. Kontinent zeigt das Schiff noch einmal so richtig, was es kann. Wegen der Schiffsreise bin ich nach Australien gefahren. Meine Sätze sollen nicht erklären, was war und nicht was ist.
Sie hörten 20 Days of Optimism, ein akustisches Itinerar von Hartmut Gerken. Technische Realisation und kreative Präsenz Hanna Steger und Ernst Hartmann. Regieassistenz Bolle von Tölz. Tonaufnahmen, Stimme und Regie Hartmut Gerken. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017. Redaktion Sabine Küchler.